Ich freue mich, dass ich hier stehen darf und Ihnen berichten kann, wie Gott mein Leben verändert hat. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen, in einer Familie mit 3 Kindern. Meine Eltern, sie sind Christen, kirchliche Christen, aber sie haben sich nicht bemüht oder es war ihnen selber nicht so nahe, das mit Gott und Kirche besuchen und so. Wir hatten eigentlich keine religiöse Erziehung. Wir gingen auch nicht zur Sonntagsschule oder so. Wir kannten den Herrn Jesus nicht. Ich erinnere mich gut, dass ich, bis ich 8-jährig war, ans Christkindlein glaubte und immer meinen Wunschzettel auf den Fenstersims legte, was das Christkindlein mir bringen könnte. Und die Geschenke kamen immer, es war wunderbar. Aber einmal auf dem Schulweg hat meine katholische Freundin gesagt: Glaubst du immer noch ans Christkindlein? Habe ich gesagt, ja, sicher. Jedes Jahr bringt es mir die Geschenke. Dann hat sie gesagt, das gibt es gar nicht. Was, habe ich gesagt, das kann ja gar nicht sein. Die Geschenke bringen dir deine Eltern, das Christkindlein gibt es nicht. Ja, was, weißt du denn nicht, warum wir Weihnachten feiern? Habe ich gesagt, ja, wegen dem Christkind. Und wenn es das nicht gibt, dann ist es ja für nichts. Da hat sie gesagt, nein, an Weihnachten feiern wir die Geburt vom Herrn Jesus. Da ist der Heiland geboren. Und so habe ich von Jesus gehört, dass wir an Weihnachten ganz besonders fest an ihn denken. Ich konnte weiter damit eigentlich nicht viel anfangen. Und meine Eltern, die waren sportlich und die wollten uns Kindern auch eine gute Sportkarriere oder sportliche Aktivität ermöglichen. Und so haben sie mich schon als 5-jähriges Mädchen in den Tischtennisclub angemeldet. Wer von euch Mädchen ist 5? Ihr seid alle schon älter, oder? Gibt es ein 5-jährig? Du bist 5. Schau mal, so groß war ich, als ich in den Tischtennisclub durfte. Und da war ich aber, obwohl ich mich schon recht groß fühlte, zu klein, um an der Platte zu spielen. Und dann musste ich den Tischtennisball auf dem Turnhallenboden hin und her pusten, um Ballgefühl zu bekommen. Verstehst du, was Ballgefühl ist, du 5-jähriges Mädchen? Ich weiß nicht mal deinen Namen. Verstehst du, was Ballgefühl ist? Ich wusste das nämlich auch nicht. Das war ein ganz komisches Wort und dafür musste ich mich so anstrengen für etwas, was ich gar nicht verstand. Aber zum guten Glück bin ich trotzdem gewachsen und dann durfte ich an der Platte trainieren und ich habe gute Fortschritte gemacht und mein Vater hat mir einen Tischtennisroboter gekauft. Das ist so eine große Maschine, wo man 50 Bälle einfüllen kann und dann Geschwindigkeit und Drehung des Balles und dann kann man 50 Mal denselben Schlag, bis das in Fleisch und Blut übergeht. Und so habe ich eine steile und gute Karriere gehabt im Tischtennis. Ich habe dann schon Kindermeisterschaften gespielt und Jugendmeisterschaften. Sport liebte ich, Schule nicht. Das wirkte sich auf meine Noten aus, das war gar nicht gut, aber war halt so. Und als ich so um 16 rum war, musste ich mich für einen Beruf entscheiden. Und ich habe gedacht, ja, ich lerne schon einen Beruf, aber es muss eine kurze Ausbildung sein und dann mache ich wieder Sport. Und ich habe dann geforscht, was könnte ich lernen, was mir Spaß macht und was auch nicht allzu lange dauert. Und dann bin ich auf den Beruf der MTA gekommen, medizinisch-technischen Assistentin. Und ich habe herausgefunden, dass man mit einem konventionellen Berufsbildungslehrgang 3 Jahre braucht. Und dann habe ich weitergesucht und gesehen, dass man via Privatschule dieselbe Ausbildung in 2 Jahren ableisten kann. Und das hat mir zugesagt, weil es sollte ja kurz sein, ging ich zu meinem Vater und er hat mir das bezahlt. Ja, ja, mach du das, das ist gut. Und in dieser Arztgehilfinnenschule oder eben MTA-Schule, da habe ich dann wirklich Spaß bekommen am Lernen. Ich bin jeweils morgens um 4 Uhr aufgestanden, um zu lernen, wie das Blut zusammengesetzt ist, wie die Knochen und Sehnen und Nerven heißen. Das hat mir voll Spaß gemacht, wie das alles funktioniert im Körper. Das hat mich fasziniert und meine Eltern haben sich sehr gewundert, dass ich plötzlich gerne lerne. Und trotzdem war ich im Sport gut und ich hatte einen guten Freund, viele gute Kollegen. Eigentlich alles war super. Und in dieser Ausbildung, nach dem ersten Ausbildungsjahr so in etwa, kam plötzlich meine Mutter zu mir und hat gesagt, dass ihr nicht gut geht. Und meine Mutter, die war auch sportlich, die hat auch Tischtennis gespielt in der Nationalliga, war eine bekannte Gewinnerin, eine gefürchtete Gegnerin im Sport. Und als ich sie so ansah, habe ich gesehen, aha, ja, sie ist wirklich krank. Ich habe mich dann erschrocken, denn ich verstand ja zwischenzeitlich ein bisschen was von Medizin und habe ihr dann gesagt, Mutter, gehe du bitte zum Arzt, du kannst nicht einfach krank sein. Wir brauchen dich noch. Und sie ging zum Arzt und der Arzt hat sie gleich ins Krankenhaus eingewiesen und da wurde sie operiert und 2 Tage später hat dann der Chirurge, der sie operiert hat, uns ans Bett gerufen, mich als älteste Tochter und den Vater, und hat uns die Diagnose eröffnet, dass sie sehr schwer krebskrank ist und dass man gar nichts zum Guten hat operieren können. Sie haben Bauch aufgemacht, gleich wieder zugemacht. Und der Arzt hat dann gesagt, ja, wir werden ihr die beste Therapie geben mit Bestrahlung und auch Chemotherapie, aber sie wird nicht mehr gesund werden und sie wird höchstwahrscheinlich kein Jahr mehr leben. Und in dieser Zeit des ungebrochenen Glücks, meiner Berufsausbildung, Sportkarriere, Freunde und alles, diese Diagnose Krebs und die unmittelbare Konfrontation mit dem Tod, die hat in mir einen Schock ausgelöst. Mein Vater hat ganz anders reagiert, er hat das von sich gewiesen, als wäre es nicht wahr. Und mich hat es im Innersten meines Herzens getroffen und ich habe gedacht, was ist denn der Sinn des Lebens, wenn man so viel Freude haben kann und plötzlich steht der Tod da und nimmt einen geliebten Menschen. Ich habe dann meine Ausbildung noch so knapp fertig machen können, mit etwas Nachsicht meines Vorgesetzten, des Arztes. Und meine Mutter, die ist wirklich nach 9 Monaten verstorben. Und das war so schrecklich, dieser Tod. Ja, ich empfinde immer wieder, dass junge Leute von heute nicht mehr den Tod richtig wahrnehmen. Ist wahrscheinlich bei euch anders, aber wenn man so in die Welt sieht mit den Gameboys, man kann Leute runterschießen, man kann den Reset-Button drücken und sie leben alle wieder. Aber Tod ist Tod. Und das hat mich so bedrückt, so kaputt gemacht innerlich, dass ich alle Lebensfreude verloren habe. Ich habe aufgehört, Sport zu machen. Ich habe meinen Freund aufgegeben, alle meine Kollegen nicht mehr gearbeitet. Ich bin in eine totale Isolation, in eine tiefe, tiefe Traurigkeit gekommen, in der mir niemand helfen konnte. Ich habe verschiedene Leute gefragt, ein Pfarrer, eine Diakonisse, eine Nonne, aber niemand hat mit dem Trost mein Herz erreicht. Und ich habe dann gedacht, ich muss neue Freunde haben, die mich so annehmen, wie ich bin, denn meine früheren Freunde vom Sport, die fanden mich doof. Die haben gesagt, du lachst nicht mehr, früher warst du so eine lustige, witzige, immer aufgestellt und jetzt heulst du nur noch. Reiß dich mal zusammen und komm wieder mit, dann geht's wieder gut. Aber nein, ich konnte nicht. Dieses Wegsterben unserer Mutter hat einfach eine große Wunde geschlagen. Und ich habe dann gedacht, also gut, ich muss neue Freunde finden. Ich ging dann in die nächste Stadt, bin dort so ein bisschen rumgehängt und geguckt, wo könnte ich hin, wer wird mich annehmen, so wie ich bin. Und dann fand ich eine Gruppe junge Leute, die saßen in einem Park, hörten zusammen Musik und haben sich so gehalten und geschaukelt zur Musik und so. Und das hat voll schön ausgesehen und ich habe gedacht, wenn ich nur dazugehören könnte, jemand, der mich annimmt, so wie ich bin und nicht immer sagt, lach wieder mal. Und die haben mich so gesehen, im Abseits stehen und haben dann gerufen, komm, setz dich zu uns, du siehst ja voll traurig aus, du musst nicht traurig bleiben. Und ich habe mich zu ihnen gesetzt, sie haben mich auch so genommen. Wir haben zusammen Bob Marley gehört und es war einfach schon mal schön, akzeptiert zu sein. Und plötzlich, als ich mich so umsah in diesem Kreis, fiel mir auf, dass die alle rauchen. Und ich habe bis dahin nicht geraucht, weil ich wollte gesund und kräftig bleiben für den Sport. Aber die haben nicht jeder eine Zigarette geraucht, sondern zusammen etwas. Das ging da im Kreis rum, jeder rauchte das Ding und voll high geworden. Dann haben sie zu mir gesagt, komm, nimm das auch, das tut dir gut. Dann habe ich das auch geraucht, ohne zu wissen, was es ist. Das war meine erste Berührung mit dem Gras oder Haschisch oder eben dem Joint. Und es hat mir so geholfen. Es war unglaublich. Das ist so eingefahren. Und ich war nur noch glücklich. Ich hatte keine Sorgen, keine Tränen mehr. Ich konnte mit den anderen lachen und Sprüche klopfen. Es ging einfach nur gut. Aber wie lange? Eine halbe Stunde in etwa. Und dann war die Realität wieder da. Meine Mutter tot, meine Geschwister weinen, mein Vater, der nicht zurechtkommt. Ich musste so weinen. Es war viel schlimmer als vorher. Dann haben sie gesagt, hör doch auf, nimm ihn wieder. Habe ich wieder geraucht und das viermal. Und jedes Mal war es einfach nur super toll. Konnte mich gar nicht beschweren, ich war einfach glücklich und schwerelos. Aber als ich nach dem vierten Mal wieder nüchtern war, zurück in der Realität, da ging es mir ganz schlecht und ich habe wirklich beinahe meinen Verstand verloren, weil ich diese erdrückende Last unserer Familiennot nicht ertragen konnte. Und ich wusste, es gibt ein Mittel, das hilft. Und dann habe ich denen gesagt, gib mir wieder. Dann haben sie gesagt, nein, das ist teuer. Jetzt musst du selber kaufen. Ja, und wo geht man dann hin? Man muss in die dunkle Szene zu den Dealern. Die mischen einem anderes ein. Es ist teuer, man muss Geld beschaffen. Von all dem sprechen Politiker nicht, wenn sie sagen, Haschisch ist easy. Das kann man konsumieren und schadet nicht. Aber man spricht nicht davon, dass man eigentlich wirklich ganz fest auf die schiefe Bahn kommt. Und so ist es bei mir gewesen. Innerhalb ganz kurzer Zeit bin ich mit anderen Leuten in Kontakt gekommen, mit anderen Drogen, und ich wurde schwer drogenabhängig. Und am Anfang war das okay, das war spannend, das war gut. Ich konnte alles vergessen. Ich habe dann meinen Geschwistern auch Haschisch gegeben, dass sie auch ein bisschen vergessen können. Und ich hatte ja sonst nichts. Und so ging dann mein Leben ganz schnell bergab. Schon mit 18 war ich so krank von den Drogen, psychisch krank, dass ich Invalidenrente bekam. Und Invalidenrente bekommt nur jemand, der hoffnungslos abgeschrieben ist. Und so war es bei mir. Ich habe dann Entziehungskuren gemacht. Ich wollte wieder gesund werden und ich schaffte es nicht. Eine Kur, zwei Kuren, drei Kuren, immer mit fachkompetenter Hilfe aus der Psychiatrie. Vier Kuren, fünf Kuren, immer rückfällig geworden. Weil in meinem Innern, die innerste Wunde, die wurde nicht gelöst. Und ich habe keine Kraft gehabt, mich gegen diese Lust zu stellen. Nach dem fünften Mal habe ich einen ganz schweren Selbstmordversuch gemacht. Und ich war ganz sicher, jetzt sterbe ich und alles wird gut. Und ich habe mich gefreut, jetzt nur noch das machen, was ich in langer Hand geplant hatte. Und dann wird alles gut. Dann ist diese Hölle auf Erden vorbei. Und ich habe diesen Versuch gemacht und bin nachher in der Universitätsklinik aufgewacht. An vielen Schläuchen auf Intensivstation. Die Ärzte haben mein Leben gerettet. Wer mich gefunden hat, weiß ich nicht. Es ist mir heute immer noch rätselhaft, dass man mich gefunden hat. Aber ich erwachte also in dieser Universitätsklinik. Die Ärzte freuten sich, dass sie mein Leben retten konnten. Und ich verstand es überhaupt nicht. Ich habe gedacht, warum retten sie mein Leben, wenn doch keiner mir helfen kann, leben? Hätten mich doch sterben lassen. Wäre viel besser gewesen. Dann wäre jetzt alles gut. So war mein Glaube und meine Überzeugung. Ich kam dann wieder zu Kräften, kam wieder auf die Gasse, wieder ins Drogenmilieu. war einmal sogar kurz im Gefängnis. Ich habe nie schwere Delikte gemacht, aber doch so, dass es mir mal gereicht hat. Diese Geschichte könnt ihr gar nicht zusammenbringen mit der Person, die ich heute bin. Aber ich sage Ihnen, jedes Wort ist wahr. Es ist wirklich mein Leben. Und ich ging dann zu meinem Vater und habe gesagt, Papa, ich habe gehört, dass man Israel heiliges Land nennt. Ich weiß zwar nicht genau, was das bedeutet, aber ich denke doch, dass wenn ein Land heilig genannt wird, dass dort Wunder und Zeichen geschehen müssen. Und nur ein Wunder kann mich retten. Mein Papa hat sehr gelitten unter mir. Ich habe ihm vieles zu Leide getan. Und er hat gesagt, was, du willst gesund werden? Also, ich bezahle dir das Ticket. Und ich und meine zweite Frau, er hat wieder geheiratet. Das war gut für ihn. Wir begleiten dich nach Israel. Und dann gehst du in einen Kibbutz, in eine Großfarm. Arbeitest dort mit und dann kommst du gesund zurück. Ich freue mich, das machen wir. Und so flogen wir also zusammen nach Israel und ich ging dann in einen Kibbutz, ganz motiviert. Ich möchte wirklich gesund werden und ich habe jetzt eine Chance. Aber als ich dort ankam, da waren viele strebsame, junge, tüchtige Leute, haben mir Eindruck gemacht und da waren so 4, 5 wie ich. Und es war schrecklich. Meine Motivation war mit dem Blick zu diesen Leuten, die waren wie ich, total verloren. Ich wollte nur noch mit ihnen Drogen handeln, konsumieren. Und das haben wir dann gemacht und ein schlimmes Leben gelebt, das ich nicht ausführe. Aber auf jeden Fall kam es so weit, dass die Leitung des Kibbutz gesagt hat, die Bea ist ein Schandfleck für Israel. Sie muss nach Hause. Und sie haben mich ins Auto gesetzt, auf den Flughafen gefahren und mit dem nächsten Flug ausgeflogen. Und so kam ich zurück als junge, verwahrloste, kaputte, tief traurige Frau. Ich ging zu meinem Vater und habe gesagt, Vater, kann ich heimkommen? Es ging wieder nicht. Und mein Vater ist fast verzweifelt. Und er hat gesagt, nein, du kannst nicht mehr heimkommen. Ich habe jetzt gemacht, was ich konnte. Da ist die Türe, da gehst du raus, da kommst du nicht mehr rein. Und dann musste ich raus und heute sage ich, das war gut. Aber damals war das sehr hart, denn ich hatte kein Geld, keine Freunde, keine Arbeit, keine Wohnung und keine Familie mehr. Und ich habe sehr geweint, aber das hat nicht geholfen. Ich habe dann auf dem Bahnhof gelebt und in Parks. Dann habe ich wieder mal eine Wohnung gemietet. Dann bin ich rausgeschmissen worden, weil ich nicht bezahlt habe. Einfach ein Leben, ich kann Ihnen sagen, wirklich Hölle auf Erden. Und alles hat nur mit dem Kiffen begonnen. Nur mit dem Haschisch. Das war so süß, das war so attraktiv. Alle haben gesagt, das ist, mach weiter, kommt gut. Kommt gar nicht gut. Und eines Tages, als ich wieder so auf der Gasse unterwegs war, habe ich aus einer Ecke der Stadt schönes Singen gehört. Ganz schönes Singen, ähnliche Lieder, wie wir heute Morgen gesungen haben. Und ich habe sonst nur Hard Rock und Reggae und Pink Floyd und diese Sachen gehört. Sachen, die zu meiner Drogenwelt passten. Aber dieses Singen, das war so anders, das war so rein. Ich habe gedacht, ich muss die Leute finden, die singen. Und ich bin dem Klang nachgegangen und habe die Leute tatsächlich gefunden. Das war eine Gruppe Christen, das hat man von weit gesehen. Und die standen auf dem Hauptumschlagsplatz der Drogenwelt und sangen dort Lieder von Jesus. Und das hat mir so Eindruck gemacht. Es hat geschneit. Die haben das Wetter nicht gescheut. Die standen dort, sangen von Jesus mit der Gitarre. Einer hat aus der Bibel gepredigt und die haben gebetet. Und ich habe den Inhalt der Lieder und auch der Inhalt der Botschaft nicht verstanden. Aber es hat mir Eindruck gemacht, dass die das machen. Aber ich habe gedacht, wir verstehen das doch nicht. Wir sind ja der Abschaum von der Stadt. Die sollen besser in eine Kirche gehen und dort singen. Dort würde man das vielleicht verstehen. Aber nein, sie sangen da, wo wir waren. Ich ging dann weiter, habe die wieder vergessen. Dann saß ich in einer Kneipe, ganz high von den Drogen, vor meiner Flasche Wein, in Trübsal versunken. ungekämmt, ungepflegt, mit schmutzigen Klamotten, wie man so ist dann, wenn man so randständig wird. Dann kamen diese Leute, genau die, die gesungen haben, kamen in die Kneipe und haben an jedem Tisch einen Zettel verteilt, so postkartengroß. Und ich habe immer alle Zettel genommen, weil manchmal gab es einen Gratiseintritt an einem Konzert, manchmal einen Gutschein für was zu essen und mein Geld reichte ja nicht fürs Essen. Dann war ich immer froh, wenn ich so einen Coupon bekam. Habe ich gelesen, stand darauf, dass sie mich zu einer christlichen Veranstaltung einladen. Ich habe gedacht, nein, ohne mich, ich bin doch nicht blöd. Jetzt glauben die, die können mir an dieser Veranstaltung glaubhaft machen, dass es einen Gott gibt. Wer denkt, glaubt nicht. Das war meine feste Überzeugung. Dann habe ich weitergelesen, dann stand unten ganz klein gedruckt, dass es nach dem Anlass Würstchen und Brötchen gibt. Echt, Würstchen und Brötchen. Ich habe gedacht, da muss ich hin. Und das ist jetzt eine alte Geschichte, 30 Jahre alt, aber immer wenn ich sie erzähle, kriege ich Lust auf Würstchen. Weil diese Würstchen, echt, ich habe so gemerkt, etwas Warmes, Knackiges, lecker, da muss ich hin. Und da ging ich hin und habe dann die Botschaft gehört und die Lebensgeschichte von Georg Müller. Der war auch so ein bisschen, hat was auf dem Kerbholz gehabt und ist dann durch Christen eingeladen worden zum Bibellesen. Und so hat er eine Beziehung zum Heiland bekommen und ist Christ und erst noch Missionar geworden. Und das hat mir so Eindruck gemacht. Das erste Mal hat mich die christliche Botschaft erreicht. Und ich habe gedacht, und wenn es Gott doch gibt, dann gibt es vielleicht Hoffnung für mich. Und der Film war fertig und ich traute mir nicht, etwas anmerken zu lassen. Ich war ganz arrogant und gemein. Aber ich ging und aß Würstchen. Jetzt denkt ihr, wie viele ich gegessen habe. 4 Würstchen und 2 Brötchen. Ich war so herrlich satt. Ich ging dann nach Hause. Ich hatte ein Zimmer gemietet, schlief gut und habe dann wieder alles vergessen. Meine Sehnsucht konnte ich niemandem sagen, weil ich zu stolz war. Habe alles wieder vergessen. Und eines Abends war ich wieder unterwegs für Drogen und so. Und dann fiel mir ein, der Arzt hat gesagt, dass ich nicht mehr lange leben würde, weil meine Leber und meine Niere von den Drogen krank waren. Und ich schlief da so, schaute, wo es was gibt. Und plötzlich merkte ich, meine Leber tut so weh. Ich habe Fieber bekommen, ich bin gelblich geworden. Und ich wusste, jetzt ist es ganz ernst. Und ich wollte ja sterben. Ich wollte nicht leben. Ich wollte sterben, weil ich wusste, mit dem Tod wird alles gut. Das war immer noch mein Glaube. Ich ging nach Hause in mein Zimmer, legte mich hin. Und wie ich dachte, jetzt kommt der Tod, wusste ich, dass ich einer Lüge geglaubt habe. Ich wusste es, mit dem Tod wird nicht alles gut. Ich wusste es, ich bin auf dem Weg in die Hölle. Und das war absolut schrecklich. Nein, dass es nach dem Tod noch schlimmer wird als hier auf der Erde, das habe ich nicht gedacht, nicht gewusst. Warum hat mir das keiner gesagt? Ich bin fast verzweifelt, fast durchgedreht. Nein, da will ich nicht hin. Und doch merkte ich, dass ich vor der Türe des Todes stand. In diesem Moment hat Gott etwas Wunderbares gemacht. Es ist mir etwas eingefallen von diesen Straßenpredigern, die ich damals gar nicht verstanden habe. Plötzlich tauchte das auf, das muss dort gewesen sein, ich wüsste nicht wo sonst, tauchte auf in meiner Erinnerung, dass gesagt wurde, dass Jesus Christus am Kreuz für die Sünder gestorben ist und dass alle, die das annehmen, neu anfangen dürfen. Und das ist wie wirklich ein helles Licht in meine Dunkelheit hineingefallen. Und ich habe gedacht, ich weiß nicht, wie beten. Ich habe es nie gelernt. Aber wahrscheinlich ist es gut, wenn ich mich niederknie. Dann habe ich mich hingekniet und habe gebetet, wild durcheinander. Ich habe nie beten gelernt, so schön und ordentlich, wie man es in der Gemeinde tut. Ich habe geschrien. Zu Gott geschrien, lieber Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann schenke mir Hilfe, Jesus, wenn es dich gibt, vergib. Wenn das die Wahrheit ist, mach mich neu. Irgendetwas, ich weiß das nicht mehr genau, was ich gebetet habe. Aber so in etwa so. Ganz lange. Und dann lief mir ein Film vor den Augen runter. Und ich wusste, das habe ich gemacht, das. Und ich habe gebetet, Herr, wenn es dich gibt, vergib mir. Vergib mir. Ganz lange gebetet. Und nach diesem Gebet wusste ich, der Gott der Liebe hat mich angenommen. Es gibt ihn tatsächlich. In dieser Nacht ist in meinem Leben Weihnachten geworden. Jesus Christus ist im Stall meines Lebens geboren. Das ist meine Stunde der Bekehrung, eine heilige Stunde. Aber ich blieb noch dieselbe. Ich habe noch geraucht, 3 Pakete am Tag, habe noch Drogen genommen, habe noch getrunken, habe gelogen und gestohlen. Ich wusste noch nicht, wie diesen neu gewonnenen Glauben anwenden. Aber doch hat Gott meine Hand genommen und mich zu Menschen geführt, die mir helfen konnten, die mich so nahmen, wie ich war, und mir zeigten, wer Jesus ist, mich in die Bibel hineinführten, mich in ein ordentliches Leben hineinbegleiteten. Ich musste alles wieder lernen, von Körperpflege über Selbstannahme, über Umgang mit Geld, über Aufstehen und ins Bett gehen und so weiter. Ganz viele Einzelheiten, die euch allen gar kein Problem sind. Das habe ich verloren gehabt und Gott hat es geschenkt, dass ich es lernen durfte. Auch das Annehmen des Frauseins. Der erste Kontakt mit meiner Seelsorgerin war ein so eindrücklicher. Ich wurde zu einem Gespräch eingeladen und ich war so, wie ich war. Und sie hat in diesem Missionswerk, wo ich Hilfe fand, in der Wohnstube den Tisch weiß decken lassen mit dem schönsten Geschirr, das sie hatte. Sie war weiß angezogen. Sie war eine ältere Frau mit grauen Haaren. Aber ich sage Ihnen, dieser Eindruck, mich als junge, verwahrloste Frau so anzunehmen, in ganzer Würde ist sie erschienen. Und ich habe das erste Mal einen Eindruck von Heiligkeit bekommen. Ich habe gedacht, diese Frau ist heilig. Die hat ein nettes Kleid angehabt und einfach, er war rundum einfach schön. Und dann durfte ich mich an diesen weißen Tisch setzen. Mit dem weißen Tischtuch. Und ich fühlte mich wie ein schwarzer Fleck auf diesem weißen Tischtuch. Und dann hat sie gesagt, habe ich ihr erzählt, und dann hat sie gesagt, so, und jetzt wollen wir das dem Heiland sagen. Und sie hat ein kurzes, schlichtes Gebet, und ich habe gemerkt, Gott ist da. Und da hat sich nach und nach eine Fessel nach der anderen gelöst. Ich habe von Stunde an nicht mehr geraucht und noch einmal Drogen genommen, aber nie wieder nachher. Ich habe es bekannt. Und fertig war es. Aber das Ziehen und Reißen, das ging noch lange. Ich musste eine richtige Resozialisierung durchlaufen, 2 Jahre. Aber dann war ich gesund. Dann besuchte ich eine Bibelschule, weil ich die Bibel noch besser kennenlernen wollte. Und die Bibelschule hat mir gut getan, hat meinen Glauben gestärkt und geformt. Und vieles durfte sich in meinem Leben verfestigen, was neu war. Ich danke Gott von ganzem Herzen, dass er mich so angenommen hat. Und doch habe ich immer wieder große Scheu, mein Zeugnis in Gemeinden zu erzählen, weil wohl niemanden von euch so etwas betrifft. Ihr seid christlich erzogen und vielleicht denkt ihr, hätte ich das erlebt, wüsste ich auch, dass es stimmt. Aber wisst ihr, ich habe nichts gewusst von Himmel und Hölle, nichts vom Heiland Jesus Christus. Und darum ist mir Gnade widerfahren. Wenn jetzt Jugendliche den Weg verlassen, weil sie denken, ich gehe jetzt mal in die Welt und wenn ich dann so weit unten bin wie die Bea, dann bete ich auch und dann kommt alles gut. Diese Rechnung geht nicht auf. Und bitte lasst euch dadurch nicht verführen, sondern macht ganze Sache mit dem Heiland. Denn die größte Krise des Lebens ist nicht die Krise der Drogen, sondern die Krise, dass wir ohne den Heiland in die Hölle kommen, auch wenn wir gute Menschen sind, vor den Menschen. Das ist die größte Krise. Und diese Krise hat der Heiland überwunden und auch ich darf daran Anteil haben. Jetzt wäre es mir ein Bedürfnis, dass ich noch kurz bete, bevor wir zum Missionsbericht übergehen, wenn Sie mit mir aufstehen möchten.